Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, die uns nach Wuppertal führt. Dort entstehen gerade Graffitis über die Tänzerin Pina Bausch. Dort ist aber auch ein ganzes Pina Bausch-Zentrum im Werden.
Ich habe mir eigentlich nie was vorgenommen. Ich habe auch gar keine Absicht, also irgendeinen Stil oder ein Theater zu erfinden. Das ist eigentlich immer aus der Notwendigkeit, das, was will man, was ist einem denn wichtig zu sagen.
Wir sprechen in dieser Sendung darüber, wie das Erbe dieser bedeutenden Choreografin weitergeführt werden soll. Krieg, Vernichtung und Nationalsozialismus dienten schon oft als Kulisse von Computerspielen, aber da geht mehr. Ein Projekt beschäftigt sich mit dem Einsatz von Games in der historischen Bildung und Erinnerungskultur. Außerdem hier bei Fazit eine Filmreihe über Architektur, in der es morgen Freitag um die Tragik eines sehr ambitionierten und dennoch gescheiterten Wohnungsbauprojekts der 1970er Jahre in London geht, die Robin Hood Gardens.
The story of Robin Hood Gardens is tragic. Because people did care so much and did try so hard, and yet it did not succeed.
Wenn man etwas mit der Stadt Wuppertal verbindet, dann ist es entweder die Schwebebahn oder Pina Bausch. Die wohl berühmteste Choreografin des 20. Jahrhunderts wirkte hier und sie tat das, ohne jemals eine eigene Bühne gehabt zu haben. Sie schrieb mit ihrer Kompanie Geschichte. Die Stücke werden auch nach Bauschs Tod noch immer aufgeführt. Und Wuppertal hat mit dem Erbe Pina Bausch, sie ist ja schon 2009 gestorben, Großes vor. Ein Pina Bausch-Zentrum ist in Planung, der Architektenwettbewerb schon entschieden und momentan wirkt die Ikone sogar auf Hauswänden nach, das wohl eher temporär. Es handelt sich nämlich um eine Graffiti-Aktion. Über die Bedeutung Pina Bauschs für Wuppertal habe ich mit Bettina Mills gesprochen, die inhaltliche Koordinatorin für das künftige Pina Bausch-Zentrum. Guten Abend, Frau Mills.
Guten Abend.
Graffiti und Pina Bausch würde man jetzt erstmal nicht so zusammenbringen. Wieso diese Spray-Aktion in Wuppertal?
Na, das ist erstmal eine Aktion, die Valentina Malolov ganz eigenständig auf den Weg gebracht hat. Und ich finde es eine ganz großartige Aktion. Ich glaube, die Grundidee ist, das Werk von Pina Bausch einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Die Künstlerinnen und Künstler stammen jeweils aus den Ländern, in denen die Stücke, zu denen sie die Graffitis machen, entstanden sind.
Die Welt kennt Pina Bausch. In Wuppertal scheint sie ja nicht jedem bekannt zu sein. Modern Dance ist und bleibt dann wohl doch Special Interest, Frau Mills. Oder hat Pina Bausch sogar Pop-Potenzial?
Natürlich. Also ich glaube, in Wuppertal ist Pina Bausch bekannt. Nicht alles ist jedem bekannt. Ne? Ich kenne auch nicht alle Fußballspieler und umgekehrt ist es, glaube ich, so, dass jeder irgendwie eine bestimmte Neugierde hatte und ein Interesse. Aber man muss, glaube ich, doch sagen, dass der zeitgenössische Tanz kein Sondersegment ist, sondern wahnsinnig viele Menschen begeistert und auch in den kommunalen Theatern, auch in den freien Theatern einfach meistens die Kunstform ist, die ein sehr diverses Publikum interessiert, die auch ein sehr generationsübergreifendes Publikum interessiert. Sie ist natürlich auch dadurch, dass, man hat immer gesagt, weil ja die Sprache nicht so eine große Rolle spielt, es ist eine Kunstform, die sehr stark schon seit jetzt 100 Jahren, könnte man sagen, international tourt.
Ende letzten Jahres wurde der Architektenwettbewerb für dieses kommende Pina Bausch-Zentrum entschieden. Den Zuschlag bekamen Diller und Scofidio. Das sind sehr namhafte New Yorker Architekten. Wird denn da in Wuppertal auch eine bauliche Ikone entstehen? Und was soll darin passieren?
Also die Grundidee ist ja erstmal auch die Rettung des Schauspielhauses. Und das Schauspielhaus, was eine bauliche Ikone ist und ganz wunderbar und fantastische Sichtlinien hat und Pina Bauschs liebster Ort auch war, ist nach ihrem Tod geschlossen worden. Und eigentlich seit dem Tod gibt es einen langen, komplexen Arbeitsprozess, um dieses Haus zu retten und eben auch mit einem Neubau zu erweitern. Und es ist ganz fantastisch, dass Diller, Scofidio und Renfro, was eines, glaube ich, der weltweit spannendsten Büros ist, den Wettbewerb gewonnen haben. Das Besondere ist ja, dass die großen Häuser selten flexible Bühnen haben, also selten das haben, wo man seit Bauhaus eigentlich weiß, dass man es braucht. Also Räume, in denen auch mal eine Installation sein kann, eine Performance, ein Konzert, vielleicht auch eine Ausstellung oder eine Tagung. Also kein Mehrzweckraum, sondern ein wirklich variabler Raum, in dem unterschiedliche Zuschauersituationen hergestellt werden können. Und das kommt in den Neubau und es kommt einfach ein großer Arbeitsraum in den Neubau. Und die Küche wird das, was den Alt- und den Neubau verbindet sein, weil wir glauben, dass eine attraktive, interessante Gastronomie, eine Situation, wo Begegnung entsteht, extrem wichtig ist für die Häuser. Ich meine, viele Theater haben ja erstmal auch gar keine Gastronomie, die nach der Vorstellung offen ist. Und der Wunsch ist, dass das Haus auch 24/7 eigentlich geöffnet ist, also morgens aufmacht, dann können Schüler kommen, Workshops machen. Also es soll wirklich ein Haus sein, was offen für alle ist. Und dieser Begriff Küche steht dafür, dass es eben auch Teil von einem Arbeitsprozess ist. Da kann man sowohl nach der Vorstellung ein Bier trinken, einen Wein trinken, was essen, aber auch tagsüber soll es so sein, dass eben auch junge Menschen, die sich einfach vielleicht eine klassische Theatergastronomie oft nicht leisten können, dass die da was Gutes zu essen bekommen und dass vielleicht auch ein gemeinsames Kochen mit Performance verbunden wird oder einfach mit Begegnung verbunden wird.
Das heißt, es geht um mehr als um Tanz, ja?
Wir wissen das alle, beim Essen entsteht Gemeinschaft. Und es geht darum, eine ganz neue, transdisziplinäre Kunsteinrichtung zu erfinden. Tanz verbindet Musik, bildende Kunst, Architektur auch in Teilen. Und wir haben jetzt eben diese riesige Chance mit De La Scofidio und Renfroh, auch da eben wirklich eine ganz neue Kunstinstitution zu etablieren.
Für die Stadt Wuppertal natürlich ein tolles Marketinginstrument, diese Pina Bausch und auch das Pina Bausch Zentrum. An welcher Stelle muss man aufpassen, dass aus der Ikone kein Klischee wird?
Da muss man sehr aufpassen. Das ist uns aber, glaube ich, allen bewusst. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem man mit der Frage von Erbe als Zukunftslabor, so hat es auch die Foundation formuliert für das Archiv, womit man damit mit dieser Frage umgehen kann. Also es gibt selten Künstlerinnen, Künstler von der Bedeutung, die Pina Bausch hat. In NRW haben wir Beuys, wir haben Gerhard Richter, ne, wir haben historisch vielleicht Beethoven. Also es gibt selten Künstlerinnen und Künstler mit einer solchen Wirkungskraft. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dieses Erbe zu erhalten. Und ich kann einfach Tanzstücke nur erhalten, indem sie getanzt werden. Ich kann sie nicht wie ein Picasso an die Wand hängen. Es gibt aber weltweit eigentlich keine Institution, die einem choreografischen Erbe gewidmet ist. Und der Frage, wie kann dieses choreografische Erbe in die Zukunft weiterentwickelt werden?
Und das wird in Wuppertal entstehen.
Das wird in Wuppertal entstehen und wird aber natürlich auch wie bisher in die Welt ausstrahlen. Also gerade war das Tanztheater über 3 Wochen in Avignon zu Gast. Boris Schamatz war Artist Complice. Und als Co-Produktion mit dem Pina Bausch Zentrum war die Uraufführung von Cercle in Avignon, dann Liberté Cathédrale und auch ein Experiment zu Café Müller. Café Müller als Long Durational Performance mit dem Titel Forever. Und ich glaube, also ein Stück lebendig zu halten, ist einfach sehr viel Arbeit. Und das macht das Ensemble mit, aus meiner Sicht, mit Bravour. Und da muss man sich natürlich immer wieder fragen, auch gibt es Stücke, die vielleicht aktueller sind? Gibt es andere, die vielleicht in einem bestimmten Moment nicht so aktuell sind? Ich bin immer wieder völlig verblüfft, gerade auch bei den ganz frühen Stücken, wie sehr diese Stücke Theatergeschichte geschrieben haben.
Bettina Milz über Pina Bausch, ihr Erbe und das künftige Pina Bausch Zentrum in Wuppertal. Vielen Dank, Frau Milz, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Da sieht man halt so einen ganz engen grundsätzlichen Bezug nochmal zwischen Macht und Kunst, weil Kunst in der Moderne immer auch sehr stark definiert war über Konventionsbrüche. Eine Person, die selber Macht für sich in Anspruch nimmt, spürt da natürlich so eine Wahlverwandtschaft.
Mit dem Rücken zur Kunst.
Ja, wir schauen seit ein paar Tagen schon mit unserer Sommerserie in die Büros von Menschen mit Macht. Menschen in der Politik, die haben ja häufig mindestens ein Stück Kunst an der Wand. Und zwar nicht unbedingt, weil sie leidenschaftliche KunstliebhaberInnen sind. Uns interessiert, wofür diese Kunstwerke stehen, wie sie ein bestimmtes Image des Politikers vielleicht auch stärken oder überhöhen sollen. Schließlich ist die Tradition, dass sich die Mächtigen mit Kunst schmücken, Jahrhunderte alt. Heute geht es nach Saarbrücken ins Büro der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Es sind Bergmotive des Künstlers Till Neu und ein Bild mit einem Spazierstock von Alexander von Humboldt, die unsere Reporterin Anke Schäfer gesehen hat.
Saarländische Staatskanzlei, Erdgeschoss. Das Büro der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist repräsentativ und groß. Aber die vier Ölgemälde, die sie hier an die Wand hängen ließ, sind erstaunlich klein. Wir stehen vor dem in Ocker- und Erdtönen gehaltenen hellen Gemälde, das sie von ihrem meterweit entfernten Schreibtisch aussieht.
Ja, ich glaube, das ist 50x50 als Format.
Es ist, wie die drei anderen hier auch, ein Werk des saarländischen Künstlers Till Neu. Anke Rehlinger hat das Bild etwas höher als Augenhöhe hängen lassen.
Es ist der Blick auf den Mont Ventoux, was ja sein absoluter Lieblingsberg ist und ja auch ganz in der Nähe seines Ateliers in Frankreich, im Luberon liegt.
Das trifft sich gut. Die Nähe zu Frankreich prägt das Saarland. Und Rehlinger ist derzeit auch die Bevollmächtigte des Bundes für die deutsch-französischen Beziehungen. Von ihrem Schreibtisch aus blickt sie also auf einen französischen Berg. Das gefällt ihr. Aber hauptentscheidend für die Wahl dieses hellen Bergbildes war etwas anderes.
Da das Bild ist, auf das ich blicke vom Schreibtisch aus, war es mir eigentlich auch einigermaßen wichtig, dass es einem auch die Gelegenheit gibt, die Gedanken sortiert zu halten. So ein Berg hat ja was Dominierendes, aber das Bild als solches in seiner Gestaltung nimmt diesem Berg aber doch ein bisschen das Mächtige und das Abschreckende, sodass man einfach auch gut sich so ein bisschen in dieses Bild hineinbegeben kann. Also wenn man einfach mal den Blick ein bisschen auch weiten möchte, aber ohne, dass man sich darin verliert.
Auch an die Wand in ihrem Rücken hat Anke Rehlinger zwei von Till Neus Bergbildern gehängt. Alles Leihgaben aus der Landeskunstsammlung, für die das Saarland immer mal wieder Werke ankauft, um saarländische Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen. Und aus der die Büros der Landesregierung und andere öffentliche Gebäude dann bestückt werden. Wir durchqueren das Büro, passieren den Schreibtisch, um genauer zu sehen, was uns Till Neu hier zeigt. Hinterm Arbeitsstuhl der Ministerpräsidentin schimmert nicht der Mont Ventoux in Frankreich, sondern das Gebirge des Himalaya.
Da sieht man einfach auch ein bisschen die Mächtigkeit eines solchen Gebirges. Vielleicht mag es auch ein bisschen helfen zu sagen, wie klein und wie vergänglich wir möglicherweise daneben stehen. Vielleicht liegt dann auch der Gedanke, ein bisschen näher zu sagen, man kann sich da angesichts dieser Mächtigkeit auch ein bisschen demütig im Grunde genommen zeigen.
Anke Rehlinger hat den Künstler Till Neu bei einer Ausstellung in ihrem im Nordsaarland gelegenen Heimatort Wadern kennengelernt.
Wenn ich den Künstler auch noch selbst kenne und wenn ich ihn total mag, dann lässt mich da noch mal positiver drauf gucken. Und ich finde es ein total angenehmer, sehr zurückgenommener Mensch, der sich über ganz viele Sachen auch Gedanken macht.
Auf seinem vierten Bild im Büro der Ministerpräsidentin macht sich Till Neu Gedanken über einen Entdecker, wiederum vor Bergkulisse.
Das sind die Anden, mit denen wir es hier zu tun haben. Aber ich fand dieses Bild ganz wunderbar, weil Till Neu im unteren Bereich dieses Bildes einfach einen Spazierstock reingemalt hat. Der liegt quasi zum Fuße des Berges dort. Er sagt, das ist der Spazierstock von Alexander von Humboldt. Das passt natürlich ganz gut, weil er ja auch viel in der Region als Naturforscher unterwegs gewesen ist.
So ein Entdeckergeist, meint Rehlinger, könne durchaus für das Saarland inspirierend sein. Das Bundesland steckt derzeit tief im Strukturwandel und müsse sich in vielerlei Richtungen auf den Weg machen.
Also ein bisschen Neugierde. Es muss ja gar nicht so was Lehrerhaftes haben, sondern es kann ja auch die Neugierde sein, es kann die Freude auf das Neue sein, das einem dann aber auch den Auftrag gibt, da mal ein bisschen genauer hinzugucken.
Wer erwartet hatte, im Büro der SPD-Ministerpräsidentin im Saarland Kunst zu finden, die mit dem Thema Arbeit zu tun hat oder mit Arbeitern oder die etwa vor allem Rottöne in Szene setzen würde, der wird hier enttäuscht. Oder? Ach, da steht doch tatsächlich noch ein Stahlarbeiter in einer Ecke. Eine orange Figur mit Helm und Halstuch, sehr klein. Eigentlich ein Zwerg?
Naja, das stimmt. Das ist von Ottmar Hörl. Dieser Arbeiter ist schon mit mir umgezogen aus dem Wirtschaftsministerium hierher. Und ich finde, es ist trotzdem nochmal ein Statement, dass er auf jeden Fall hier vorkommt und mich in meiner täglichen Arbeit begleitet, der Arbeiter, der saarländische Arbeiter. Und damit auch das wichtigste Thema für uns natürlich symbolisiert wird.
Sagt Anke Rehlinger, die saarländische Ministerpräsidentin, über die Kunstwerke in ihrem Rücken. Und morgen bei Fazit setzen wir unsere Sommerserie fort mit der Kunst im Büro von Thüringens Kulturminister Benjamin Immanuel Hoff. Minecraft, GTA oder FIFA, die Liste der Games ist unermesslich lang und die Beliebtheit auf der einen Seite so groß wie das, ja, immer noch Befremden auf der anderen. Games gehören zum Alltag, sie sind Popkultur, aber sie haben noch viel mehr Potenzial, so die Stiftung Digitale Spielekultur. Diese Stiftung erarbeitet unter anderem seit vergangenem Jahr zusammen mit dem Deutschen Kulturrat, wie Games Teil der Erinnerungskultur werden können oder schon sind. Let's Remember heißt das Projekt, Erinnerungskultur mit Games vor Ort. Das hört sich dann ganz sicher anders an als das, was wir da gerade gehört haben, aber eben auch wie ein schwieriger Spagat zwischen Spannung, Spaß und kultureller Bildung. Christian Huberts ist Leiter dieses Projekts und ich sage ganz herzlich guten Abend und hallo, Herr Huberts.
Guten Abend.
Wie funktioniert denn Erinnerungskultur in digitalen Games?
Also erstmal muss man sagen, dass Computerspiele wirklich schon seit den Anfängen sich mit Vergangenheit auseinandersetzen. Gerade der Zweite Weltkrieg ist schon wirklich seit der Frühzeit des Gamings ein beliebtes Thema. Was jetzt aber seit einigen Jahren passiert, spätestens so ab 2016, 2017, dass Spiele eben nicht nur die Vergangenheit als so Kulisse benutzen, sondern wirklich versuchen auch an spezifische Ereignisse zu erinnern oder eben auch NS-Ideologie zum Beispiel zu thematisieren. Da gibt es im Prinzip so viele Ansätze, wie es auch verschiedene Computerspiele gibt. Es gibt Strategiespiele zum Beispiel, die sich dann mit dem Widerstandskampf in Berlin der NS-Zeit auseinandersetzen, wo man so eine Widerstandsgruppe beisammenhalten muss und verschiedene Aktionen planen muss, bis hin halt zu den klassischen Shootern, wo man dann eben als Soldat an der Front kämpft, wo aber anders als jetzt vielleicht noch vor 10, 20 Jahren die Soldaten untereinander eben plötzlich auch sich unterhalten über den Holocaust.
Sind diese Spiele, die Sie genannt haben, dann so Bildungsprojekte? Oder sind die einfach auf dem Markt, weil es dafür einen Markt gibt?
Sowohl als auch. Also wir haben einerseits so die klassischen Blockbuster-Titel, also ich kann sowas nennen wie Call of Duty, World War II, halt der Shooter, wo man dann als US-Soldat kämpft, aber eben zum Beispiel auch ein Kriegsgefangenenlager besucht für explizit jüdische Kriegsgefangene. Auf der anderen Seite gibt es dann aber eben auch die sogenannten Serious Games, die dann eben ja auch mit einem Bildungszweck produziert werden, mittlerweile auch unterhaltsamer und didaktisch sinnvoller aufgearbeitet, als man es vielleicht auch noch von früher kennt. Und eben auch Spiele, die sich irgendwo dazwischen bewegen, für die es einen Markt gibt, die aber gleichzeitig eben trotzdem das Thema NS-Unrecht, NS-Zeit aufgreifen, verhandeln.
In welchem Spiel wird denn ganz viel von Erinnerungskultur, von Umgang mit Nationalsozialismus vermittelt oder auf eine spannende Art und Weise?
Ein Spiel, auf das wir uns schon sehr freuen, was noch nicht veröffentlicht wurde, aber man kann schon eine Demo-Version spielen, das heißt The Darkest Files von einem Berliner Indie-Studio namens Paint Bucket Games. Dort übernimmt man die Rolle einer Staatsanwältin unter Fritz Bauer in den 50er Jahren und muss Nazi-Verbrechen aufklären. Und das ist total spannend, weil es eben auch nochmal den Fokus verrückt in die Nachkriegszeit und zum Beispiel auch thematisiert, wie schwierig das war, nach dem Krieg überhaupt diese Verbrechen aufzuklären.
Klar gehört ein Game zum Alltag vieler Menschen, aber das heißt ja nicht, dass man es auch braucht, um sich auf einen Besuch in der Gedenkstätte vorzubereiten.
Computerspiele sollen da jetzt auch gar nicht die anderen Möglichkeiten ersetzen, aber sie sind eben jetzt auch ein Medium, was gerade so bei der Zielgruppe, die besonders relevant ist für Gedenkstätten, also eher jüngere Leute, einfach sehr beliebt, sehr populär ist und die dort eben auch viele Informationen sammeln über Vergangenheit und eben oft jetzt vielleicht auch nicht die, die man dort gerne vermittelt sehen möchte, aber eben auch welche, die durchaus anwendbar sind. Deswegen war es für unser Projekt auch total wichtig, mit den Mitarbeitenden vor Ort, für die auch Workshops durchzuführen, kleine Fortbildungen und die so ein bisschen zu sensibilisieren, auch dafür, was es überhaupt gibt an Computerspielen. Und da gibt es dann eben manchmal überraschende Überschneidungen. Also zum Beispiel, dass so ein sehr populäres Spiel wie Fortnite, was wirklich von vielen, vielen Menschen weltweit gespielt wird, dass es dort mittlerweile ein Holocaust-Museum gibt. So, es gibt so einen Kreativmodus und da hat jemand, ein jüdischer Spielentwickler, ein Holocaust-Museum nachgebaut. Das heißt, plötzlich gibt es da auch so eine Anschlussmöglichkeit an die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen, die eben auch dann die Gedenkstättenpädagoginnen fruchtbar machen können.
Wie genau wird denn da historisch gearbeitet? Sie haben ja auch eben davon gesprochen, dass das häufig Geschichte als Kulisse da benutzt wird.
Das würde ich sagen, ist so oft das größte Defizit, dass einfach große Lücken gelassen werden. Also ich hatte ja schon gesprochen über so die klassischen Shooter. Da kämpft man in der Regel dann eben gegen die Nationalsozialisten, gegen Wehrmachtssoldaten. Man kriegt auch vermittelt, dass die schon die Bösen sind, aber warum und welche Ideologie dahinter steht, oft nicht. Das ändert sich jetzt gerade. Ansonsten ist es so, dass Spielentwicklerstudios mittlerweile sehr selbstverständlich auch zurückgreifen auf geschichtswissenschaftliche Expertise. Das haben sie eigentlich schon immer gemacht, in der Vergangenheit eher so in Bezug auf: Hört sich der Panzer richtig an? Hören sich die Gewehre alle realistisch an? Da wurde dann auch mit historischen Gewehren geschossen, damit auch wirklich alles stimmt. Mittlerweile ist aber der Fokus auch auf, stellen wir die NS-Ideologie sinnvoll dar, im Sinne von, wird hier vermittelt, was das bedeutet, was die Nazis betrieben haben. Das heißt, HistorikerInnen sind mittlerweile viel mehr eingebunden auch in den Entwicklungsprozess. Und umso mehr stimmt das eben bei den sogenannten Serious Games. Da ist es jetzt auch so, dass Gedenkstätten selbst Serious Games mittlerweile entwickeln. Da gab es jetzt in den vergangenen Jahren viele, viele Beispiele. So eins, was wir gerne nutzen, ist ein Spiel namens Spuren auf Papier. Das hat die Gedenkstätte Wehnen in Niedersachsen entwickelt, eine Gedenkstätte zu den sogenannten Krankenmorden der Nationalsozialisten.
Sie haben ja Ihr Projekt jetzt abgeschlossen mit dieser Veröffentlichung des Themenportals auf der Seite. Wenn ich es richtig verstehe, ist das einfach ein Angebot für Schulen, für Bildungsträger zu schauen, was gibt es eigentlich in der Richtung und wie könnten wir es einsetzen, ja?
Genau, also es ist grundsätzlich für verschiedene Akteure offen. Mit dem Themenportal wollten wir eben nochmal ergänzen zu unserer Datenbank, die wir haben, in der wir eben Spiele vorstellen, die wir für relevant für die Erinnerungskultur halten, eben auch nochmal so inhaltliche Schlaglichter werfen auf spezifische Themen der Erinnerungskultur mit Games und unter anderem eben auch unsere Workshop-Materialien für die Fortbildung von MitarbeiterInnen online stellen, damit das eben auch reproduziert werden kann und eben dieses Wissen jetzt auch nach Projektende auch noch weiterwirken kann und diese Erfahrung, die wir gemacht haben, vielleicht auch noch bei anderen Gedenkstätten, mit denen wir nicht zusammengearbeitet haben, auch noch irgendwie fruchtbar werden kann.
Christian Huberts, Leiter des Projekts Let's Remember bei der Stiftung Digitale Spielekultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Ebenfalls vielen Dank und sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Streit um den Spielleiterposten bei den Passionsspielen 2030 in Oberammergau zeichnet sich eine Einigung ab. Das biblische Spektakel könnte erneut ein Führungsduo bekommen. Christian Stückel an der Spitze und als zweiter Spielleiter Abdullah Karatscha. Das wäre dasselbe Modell wie bereits 2022. Eine gemeinsame Bewerbung liege aber noch nicht vor, sagte Bürgermeister Andreas Rödel der Nachrichtenagentur EPD. Die beiden Theatermacher waren nach den Passionsspielen 2022 getrennte Wege gegangen. Der Streit um den Spielleiterposten war durch einen Gemeinderatsbeschluss ausgelöst worden. Erstmals in der Geschichte konnten sich Interessierte in einem freien Verfahren für die Spielleitung bewerben. Stückel, der seit 1990 ununterbrochen die Spielleitung innehat, wertete das Vorgehen als Affront gegen sich, offenbar auch, dass sich Karatscha um die Spielleitung und damit um seine Nachfolge bemüht hatte. In und um London sind binnen 4 Tagen 4 neue Kunstwerke des weltbekannten Street-Art-Künstlers Banksy aufgetaucht. Das 4. davon, der auf eine Satellitenschüssel gesprühte Umriss eines Wolfs, wurde nur wenige Stunden nach Banksys Bekenntnis zu dem Werk von seinem Standort gestohlen. Die Polizei teilte mit, ihr sei der Diebstahl einer ein Kunstwerk beinhaltenden Satellitenschüssel angezeigt worden. Bisher sei niemand festgenommen worden. Um die Mittagszeit hatte Banksy die Urheberschaft zu dem Werk reklamiert, indem er Bilder davon im Online-Dienst Instagram veröffentlichte. Im Kloster Pforte, in dem Ort Schulpforte bei Naumburg in Sachsen-Anhalt, ist das Zentrum Europäisches Kulturerbe eingeweiht worden. Es hatte im Frühjahr das Europäische Kulturerbesiegel erhalten und gehört zu einem EU-Projekt zur Vernetzung zisterziensischer Klosterlandschaften, um diese mit ihren Natur- und Kulturschätzen erfahrbar zu machen. Laut Landeskulturminister Robra wurden von 2022 bis 2024 349.000 Euro an Landesmitteln und 180.000 Euro aus dem Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung bereitgestellt. Das Kloster Pforte wurde im Jahr 1137 gegründet. Nach der Reformation wurde dort eine Landesschule eingerichtet, die seit 1990 als Internatsgymnasium in Trägerschaft des Landes Sachsen-Anhalt fortbesteht. Es dürfte nur ein kleiner Trost gewesen sein, aber immerhin. Nach der Absage von 3 Taylor Swift-Konzerten in Wien wegen eines islamistischen Anschlagsplans bekommen die Fans die Tickets erstattet. Das teilten heute der Veranstalter und das Ticketportal auf ihren Internetseiten mit. Johannes Ewerke vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft schränkte allerdings ein.
Man muss aber hoffen, dass die Fans die Tickets gekauft haben, die auch auf den offiziellen Plattformen gekauft haben. Weil die Versuchung ist ja groß, irgendwo auf dem Schwarzmarkt ein Ticket zu kaufen. Und diejenigen, die dann in der Regel auch noch viel teurere Tickets erworben haben, weil der Schwarzmarkthändler ja ordentlich zulangt, die gehen dann vermutlich sogar ganz leer aus.
Johannes Ewerke vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie nähert sich die Literatur dem Coming-out queerer Menschen? Das will ab heute ein 3-tägiges internationales Festival herausfinden, das das Literarische Kolloquium Berlin, LCB, veranstaltet. Der Titel Coming-out Inviting In. Als Coming-out bezeichnet man den Prozess, in dem eine Person ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität offenbart. Er kann als Befreiungsschlag empfunden werden, aber auch mit Angst besetzt sein. Anna Hetzer vom Kuratierungsteam des Festivals sagte dem Berliner Tagesspiegel, es gehe vor allem darum, wie Erfahrungen als queere Person mit dem eigenen Schreiben zusammenhingen. Zu den ganz unterschiedlichen Fragen, die behandelt werden, gehört auch, ob es eine Zukunft geben kann, in der gar kein Coming-out mehr nötig ist. Im Rahmen des Festivals im LCB am Berliner Wannsee finden Lesungen, Diskussionen, Performances und Konzerte statt. Zahlreiche deutsche und internationale AutorInnen nehmen teil.
Stadt wertschätzen. Unter diesem Titel wird in Berlin momentan jeden Freitag im August ein Film gezeigt, der sich mit Stadt, Land und Architektur beschäftigt. Und natürlich geht es, wie der Name schon sagt, um eine Wertschätzung, die häufig ausbleibt. Und dann kommt es zur Vernachlässigung von Gebäuden oder Vierteln oder gar zum Abriss. So geschehen mit den Robin Hood Gardens in London vor einigen Jahren. Jenseits der Architektenszene ist dieses Wohnungsbauprojekt von Allison und Peter Smithson aus den 1970er Jahren kaum jemandem ein Begriff. Architekten hingegen, die schwärmen noch heute von dem utopischen Konzept dahinter.
Robin Hood is a subject which is very close to my heart. I think it's one of the most outstanding social housing developments in Britain. It's probably the best social housing we have in that period, in this last 50 years. I know of no better social housing.
Ja, und die Geschichte dieses bedeutendsten, vielleicht besten Wohnungsbauprojektes überhaupt dieser Zeit hat der Architekt Adrian Dorschner zusammen mit Thomas Bayer in einem Dokumentarfilm erzählt, aus dem dieser Ausschnitt stammt. Hallo und guten Abend, Herr Dorschner.
Guten Abend, Frau Schwarz, ich grüße Sie.
Robin Hood Gardens, ein auf den ersten Blick ziemlich rigider Entwurf aus den 1970er Jahren, viel Beton, der aber wohl nicht umsonst auch Gardens heißt. Warum?
Also die Robin Hood Gardens sind ein soziales Wohnungsbauprojekt in London eben in den 70er Jahren entstanden und das ist ein Ensemble. Es ist nicht nur ein Haus, sondern es sind 2 Gebäude, die sich gegenüberstehen und eben einen Space, einen Raum Aufspann. Und der ist heutzutage, nachdem das eben 30, 40 Jahre lang eingewachsen ist, ein wunderschöner Garten, muss man sagen.
Und dieser Garten wurde von den Bewohnern gemeinsam genutzt?
Der wurde von den Bewohnerinnen gemeinsam genutzt oder zumindest war das von den Smithsons, Allison Peter Smithson, den Architekten, so angestrebt. Aber so richtig hat es nie funktioniert. Also obwohl das so ein wunderschöner Garten ist, ja, also zumindest als wir dort gedreht haben, hat sich dort fast nie jemand aufgehalten. Und das ist eigentlich eine der Fragen, die uns eigentlich auch beschäftigt hat. Warum funktioniert dieses Haus nicht, obwohl es eigentlich so viele positive Aspekte hat?
Ja, vielleicht mal zu den positiven Aspekten. Also irgendwas muss an diesem Projekt, obwohl es ja inzwischen abgerissen ist, sensationell gewesen sein. Sonst würden in dem Film sich nicht 90 Minuten lang die Großen der Architektur, muss man schon sagen, wirklich berühmte Architekten äußern und schwärmen.
Also die Robin Hood Gardens waren ja im Prinzip eine Avantgarde-Architektur. Die Smithsons selber eben eigentlich zu der Zeit in den 50er, 60er, 70er Jahren wahrscheinlich die bekanntesten Architekten in Großbritannien oder Europa. Und der Hintergrund der Robin Hood Gardens ist ja sozusagen auf der einen Seite das Trauma des Nachkriegs-Londons. Also London wurde ja ziemlich zerstört von den Deutschen auch. Es gab auf einmal riesige Brachflächen, es gab riesigen Druck, schnell für viele Leute Wohnraum zu schaffen. Und die Smithsons waren eigentlich eine Gruppe von Künstlerinnen, Architektinnen, die sich eigentlich Gedanken gemacht haben, wie kann man in der Zukunft unserer Städte gut wohnen. Und im Falle der Robin Hood Gardens ist das eigentlich, wenn man es mal runterbricht, auch ein Thema, das klassische englische Reihenhaus. Und die Robin Hood Gardens mit diesen immer zweigeschossigen Wohnungen mit einer Treppe drinne war eigentlich das Thema dieses Reihenhaus, dieses typische britische Reihenhaus, eigentlich in so einer großen Struktur zu bündeln oder zu kondensieren. Aha. Also das sind im Prinzip ganz viele Reihenhäuser. Und die besondere Erfindung damals von den Smiths waren die sogenannten Streets in the Air oder Streets in the Sky. Heute würde man sagen, auf Deutsch ein Laubengang, wo man miteinander spricht, um eben diese Anonymität praktisch entgegenzuwirken, die eben andere große soziale Wohnungsbauten damals eben hatten.
Man sieht in ihren Filmaufnahmen meistens Außenansichten von diesen Robin Hood Gardens, von diesen zwei so leicht abgeknickten Betonriegeln, die aber menschenleer sind. Woran liegt es, dass da niemand rausgegangen ist, den Garten genutzt hat? Sie haben das ja schon eben erwähnt. Und woran liegt es, dass auch diese Laubengänge so unbehaust aussehen, dass da keiner eine Blume irgendwie vor seine Tür gestellt hat?
Ja, ich sag mal, es ist wahrscheinlich ein Blumenstrauß von verschiedenen Gründen. Aber ein Grund, warum sich das dort so darstellt, ist wahrscheinlich auch, dass die Leute, die dort wohnen, die wohnen gar nicht freiwillig dort. Die sind Teil von einem sozialen Wohnungsbauprogramm und die Wohnungen werden den Bewohnerinnen zugewiesen. Und wenn sich in den Lebensverhältnissen irgendwas ändert, zum Beispiel eine vierköpfige Familie einzieht und dann, was weiß ich, nach 10 Jahren die Kinder ausziehen, dann haben die Leute auch nicht mehr den Anspruch, dort zu wohnen und müssen in eine ganz andere Wohnung, wieder vielleicht in einen ganz anderen Stadtteil. Es ist ja ganz klar, wenn man weiß, das ist ein ständiges Kommen und Gehen, das ist natürlich für sowas Gift. Das macht natürlich was mit einem sozialen Klima. Und man muss vielleicht zur Verteidigung des Missens dazu sagen, dass die Robin Hood Gardens, und das war auch was, was uns interessiert hat, weil man natürlich an dem Haus die ganzen sozialen Umwälzungen in Großbritannien zum Beispiel auch erzählen kann. Ne? Die waren für den Sozialstaat oder im Sozialstaat konzipiert und da waren zum Beispiel, die sind auch ein Thema eben dieser Gärten geplant, dass die Erdgeschosse soziale Nutzung haben, dass man dann dort irgendwie einen Club hat oder einen Jugendclub. Dort kann man Tischtennis spielen und da gibt es auch jemanden, der sich kümmert. Jemanden, der vielleicht so ein bisschen abends seine Runde geht und für ein gewisses Sicherheitsgefühl sorgt. Und eben 1972 oder in den 70ern, wo die halt fertig wurden, kam halt das Thatcher, Margaret Thatcher und New Labour in die Regierung und die haben halt diese ganzen Sozialprogramme gestrichen. Ne? Und dann waren die auf einmal in einer Art von Situation dort, für die die Häuser eigentlich gar nicht gemacht sind. Ne? Weil wenn man so viele Leute in eine Struktur steckt, das ist zumindest meine Überzeugung, muss man das in irgendeiner Art und Weise sozial kuratieren. Also ich nenne das mal so eine Social Maintenance. Es geht ja heute viel um Maintenance, dass man Gebäude auch pflegen muss. Das war das andere Thema, was dort nicht passiert ist, was alle, die mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, dass dort nichts repariert wird. Und da merkt man natürlich, dass man dann auch zur untersten Gesellschaftsschicht gehört, ne? Und das macht auch was mit einem.
Herr Dorschner, das Projekt, die Robin Hood Gardens, die sind dann 2017, 18 abgerissen worden. Was eine interessante Nebengeschichte ist, dass dann das Victoria and Albert Museum ein Segment dieses Wohnungsbaus gesichert hat, eingelagert hat und dann sogar, sieht man in Ihrem Film auch, zur Architekturbiennale nach Venedig verschifft hat. Es gab eine Gruppe oder es gab Menschen, die gesehen haben, eigentlich darf das nicht weg, aber wir retten, was wir retten können. Was ist denn jetzt an die Stelle getreten? Also hat man da noch dichteren Wohnungsbau in London hingestellt?
Also man muss dazu sagen, dass einer der beiden Volumen noch steht. Und dieser kleinere Block, der ist eben schon 2018 abgerissen worden. Und da hat man jetzt ein relativ, ich will das jetzt auch nicht irgendwie besonders bewerten, keinen sozialen Wohnungsbau, sondern Eigentumswohnungen mit vielleicht ein paar sozialen Wohnungen als Alibi, Feigenblatt gebaut. Da sieht man nicht wirklich einen progressiven Anspruch an zeitgenössische Fragen im Wohnungsbau. Genau, und diese Musealisierung, das war eigentlich, fand ich, das Allerschrägste an dem ganzen Projekt. Also müssen Sie sich vorstellen, dass da auf dieser Abrissbaustelle, wo wirklich dieser Bagger, also dieser mit diesem Greifarm, dieses Haus kaputt macht, gleichzeitig auf Kunsttransporte spezialisierter Firma mit handgefertigten Kisten, Holzkisten ankommt und dort die Betonteile in Watte und Schaumstoff einbettet. Diese Gleichzeitigkeit, dass was abgerissen wird und gleichzeitig musealisiert wird, das ist wirklich, glaube ich, bisher einmalig. Und das ist für uns auch wieder eine Metapher für dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft bauen. Also das war schon alles sehr beachtenswert.
Der Architekt und Filmemacher Adrian Dorschner über die Robin Hood Gardens, der Film über das soziale Wohnungsbauprojekt aus den 1970er Jahren in London. Der wird morgen Freitag in Berlin-Wedding im Rahmen der Filmreihe Stadt wertschätzen gezeigt. Herr Dorschner, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
In der New Yorker Canal Street gibt es eine kleine Ausstellung, die sich mit Fragen zum Handel mit Luxusimitaten beschäftigt. Diese Fakes werden inszeniert in einem Fake-Schaufenster. Ein Geschäft dazu gibt es nämlich gar nicht. Und das genau in jenem Viertel Manhattans, in dem der Straßenverkauf von sogenannten Superfakes seit Jahren boomt. Für uns berichtet Charlotte Voss.
Die lebendige Canal Street in Chinatown ist ein Mekka für gefälschte Waren. Vor allem, wenn es um Designer-Handtaschen geht. In New York gerade überall zu sehen, Totebags, Tragetaschen aus Leder oder strapazierfähigem, imprägniertem Canvas. Der Bestseller von Marc Jacobs, natürlich mit entsprechendem großen Branding, kostet rund 195 Euro. Für eine Fälschung aus billigstem, labberigen Stoff nennt der Händler in der Canal Street 85 Dollar als Preis. Fast 80 Euro. Runter Handel erwartet. In seiner Sichtweite eine Pop-Up-Filiale vom Second-Hand-Label The Real Real. In vier weißen Kastenregalen werden dort in Summe 36 Handtaschen präsentiert. Modelle von Chanel, Louis Vuitton, Hermès, The Row, Balenciaga. Der Clou? Allesamt sind Fakes. Und alle waren der New Yorker Second-Hand-Boutique zum Verkauf angeboten worden, erzählt Kristen Naiman von The Real Real beim Sender Fox News. In den vergangenen 13 Jahren haben wir mehr als 250.000 gefälschte Artikel sichergestellt. Und dies hier ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir zurzeit vorrätig haben. Geöffnet hat dieser Showroom nie. Aber durch die Fenster ist auch alles so zu sehen. Was ist die Idee also dieser Schaufensterausstellung? Mit täuschend echt aussehenden Kopien. Er soll zum Innehalten, zum Nachdenken anregen, erklärt Naiman. Denn im Gegensatz zu Fast Fashion würden die Schattenseiten der Fälschungen kaum beleuchtet. Fakes würden aber aus billigen, giftigen Materialien hergestellt. Umweltstandards oder Arbeitsbedingungen spielten dabei keine Rolle. Welchen Schaden richtet es an, dieses Zeug in die Welt zu setzen? Und dann gibt es die größere existenzielle Frage, nämlich, was ist Authentizität, also Echtheit? Warum ist sie wichtig? Was bedeutet sie für uns in unserem täglichen Leben? Und wir versuchen wirklich, ein Gespräch darüber in Gang zu bringen. Der Versuch, mit Passanten ins Gespräch zu kommen, ist recht erfolglos. Viele gehen vorbei, würdigen die Auslagen keines Blickes. Zwei Asiatinnen erkennen den Zusammenhang. Eine Studentin in Eile findet zumindest anerkennende Worte für das Anliegen. Längst floriert das Geschäft mit den Designer-Fakes, die beinahe inflationär auf den Straßen dieser Welt zur Schau getragen werden. Manchmal sei ein Fake nur noch dank Hilfe des FBI, spezieller technischer Ausrüstung und der Materialprüfung auf Zellebene zu erkennen, berichten die Echtheitsprüfer. Fast 90% aller Kopien kämen aus China, sagt der New Yorker Markenrechtler Harley Levin. Seit Jahrzehnten kämpft er gegen das Fälschungsbusiness. Seine Mandanten, namhafte Hersteller von Textilien, Taschen, Uhren. Immer wieder war der Jurist für Razzien in China und erzählt von teils mafiösen Strukturen, die allmählich durch Direktverkäufe der Kriminellen ersetzt werden würden. Er hat chinesische Politiker gesprochen, die wegen der schwächelnden heimischen Wirtschaft wegschauen würden, und spricht von Arbeitern, die fast wie Sklaven behandelt werden würden. Das Geschäft mit Produktpiraterie macht 3,5-5% des Welthandels aus. Der volkswirtschaftliche Schaden durch das Geschäft mit dem Dreck, wie Harley die Fakes nennt, mache 350-500 Milliarden Dollar aus. Leidtragende, Hersteller, Händler und nicht zuletzt die Allgemeinheit wegen entgangener Steuereinnahmen. London hat in einer Studie festgestellt, dass ihnen allein in einem Jahr etwa das Äquivalent von 100.000 Krankenhausbetten durch nicht gezahlte Steuern aus dem Verkauf illegaler Düfte entgangen ist. Darüber würden sich die Käufer aber keine Gedanken machen, meint der Jurist und beklagt eine gewisse Gleichgültigkeit.
Ich bin sehr glücklich über mein kleines Schmuckstück, das ich hier auf der Canal Street erworben habe.
Charlotte Voss über das Geschäft mit Fake-Designer-Handtaschen und eine Ausstellung, die auch keine richtige Ausstellung ist. Und wir kommen zur Kulturpresseschau mit Hans von Trotha.
In der neuesten Ausgabe der Taz-Berichtigung geht es selbstkritisch um Film im Feuilleton. Bei manchen Filmrezensionen, heißt es da, taucht vor dem inneren Auge der Leserin ein Stapel von Filmlexika auf, wachsend auf dem Tisch des Rezensenten. Der Film wird dann zu einer Art Memory-Spiel, finde die Bezüge. Das kann Spaß machen, heißt es weiter, aber nur mit einem ausgeprägten Nerdgehen. Filmdramaturgie, wie aus dem Lexikon, legt in der FAZ Paul Ingendey als Matrix über die Wirklichkeit. Wann gibt es das schon einmal? Ein politisches Filmdrama in Echtzeit. Ohne Schüsse, ohne Verletzte, aber mit jeder Menge Polizei, die in Barcelona ausschwärmt, auf der Suche nach einem Mann, der vor 7 Jahren einen Staatsstreich unternahm und die folgenden 2475 Tage als Justizflüchtiger in Brüssel verbrachte, bevor er vor ein paar Tagen die Kühnheit besaß, heimlich nach Katalonien zurückzukehren, um die Amtseinführung eines neuen Ministerpräsidenten zu stören oder gar zu verhindern. Einmal die Faust hoch und ab ins Versteck, triggert Paul Ingendey, nennt es Puigdemonts Farce und urteilt, mittelgroßes Kino, äußerst knappe Laufzeit, mit dem einen oder anderen Idioten in einer Nebenrolle. Wobei sich die Waage dann doch in Richtung Blamage neigt, erst recht bei näherer Betrachtung der politischen Ikonografie. Denn die gereckte Faust erinnert Paul Ingendey stark an die populistische Geste Donald Trumps gleich nach dem Attentat auf dessen Ohr. Auch Puigdemont gab seinen Anhängern die Botschaft mit, der Kampf gehe weiter. Aber, resümiert Ingendey, eben, dass der Kampf weitergeht, egal wie sein persönliches Schicksal aussieht, sei das Ranzige und tatsächlich Verrückte an Puigdemonts Mission. Noch nicht verfilmt ist das Leben der Maria von Herbert, einer jungen Baroness aus Klagenfurt, die einmal einen herzerschütternden Brief schrieb, der beim Adressaten eine Antwort provozierte, die Walter Benjamin den erschütterndsten Philosophenbrief aller Zeiten genannt hat. Man sieht es aber sofort vor sich. Sandra Hüller als Maria von Herbert, daran führt kein Weg vorbei, und sagen wir Jürgen Vogel als Immanuel Kant. Im Jahr 1791 bittet Baroness von Herbert ausgerechnet Kant um Rat in einer sterbensunglücklichen Liebesangelegenheit, wie Miguel de la Riva in der FAZ berichtet. »Großer Kant«, schreibt sie, »zu dir rufe ich wie ein Gläubiger zu seinem Gott um Hilf, um Trost oder um Bescheid zum Tod.« Es ist kompliziert. Große Liebe und eine anscheinend kleine Lüge, trotzdem das innige Gefühl, welches uns ungerufen zueinander führte, ist nicht mehr. Eine Notlage, in der Kants Schriften für sie existenzielle Bedeutung gewinnen. Oh, mein Herz springt in 1000 Stück. Wenn ich nicht schon so viel von ihnen gelesen hätte, so hätte ich mein Leben gewiss schon mit Gewalt geendet. Aber sie beklagt mangelnde Anwendbarkeit der kantischen Philosophie auf ihre Situation. Metaphysik der Sitten, habe ich gelesen, samt dem kategorischen Imperativ, hilft mir nichts. Meine Vernunft verlässt mich, wo ich sie am besten brauche. Kant versucht sich in einer Antwort. Walter Benjamin fand sie erschütternd durch die monumentale Klarheit von Inhalt und Form, noch mehr aber durch die völlige Naivität in der Betrachtung der Geschlechterbeziehung, die, so Benjamin, jeden 14-Jährigen lächeln machen könnte. Auf die Sache verstehe sich Frau Christine, die Erotik- und Liebeskolumnistin der Ullsteinschen Abendzeitung, besser als der 67 Jahre alte Junggeselle in Königsberg. Also doch nicht Jürgen Vogel. Die Begegnung des Philosophen und des Mädchens, kommentiert Miguel de la Riva völlig zu Recht, deutet Benjamin damit im Sinne alter sexistischer Topoi als Aufeinandertreffen von Geist und Natur, Vernunft und Affekt. Womit er unterschlägt, dass Maria von Herbert gerade deshalb den Philosophen anruft, weil sie Hilfe für ihre Vernunft sucht. Indem sie sich überwältigen ließ von dem, was ihr Herz und Vernunft sagten, gibt Maria von Herbert, so das Fazit von Miguel de la Riva, ein bewegendes Beispiel davon, was es heißt, den Mut zu haben, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Wie gut, dass daran mal jemand erinnert.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.